Eigentlich habe ich das gerne, wenn reingequatscht wird. Also für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Christa Maria Steinberg. Ich bin von Beruf Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und habe in meinem Berufsleben eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie geleitet in der Nähe von Mosbach in Baden, Baden-Württemberg. Das war eine Diakonie, in der wir geistig und körperlich behinderte Menschen betreut haben. Damals, zu meiner Zeit, waren das 2000. Jetzt sind es viel weniger. Man gliedert ja die Behinderten alle aus. Das ist so eine Idee. Naja, jedenfalls war an verschiedenen Orten, haben wir uns um diese Menschen gekümmert. Und diese Diakonie betrieb eine Klinik für Kinderpsychiatrie und ein Frühförderzentrum. Also so ein Zentrum, in dem Behinderte und von Behinderung bedrohte Neugeborene und Kleinkinder untersucht und behandelt werden. Und da habe ich die Mütter der behinderten Kinder beraten, habe sehr viel mit den Physiotherapeuten und Ergotherapeuten und Logos zusammengearbeitet. War eine sehr schöne Arbeit. Mit Beginn des Ruhestandes hat Gott meinen Mann von Klein-Odenwald, also Eberbach, Heilbronn, die Ecke, nach Limbach hier in Sachsen versetzt. Das passierte durch eine Diakonisse, die hier zum Evangelisationsteam gehörte und die mich kannte und wusste, dass ich in Ruhestand gehe. Und die hat hier zu den Kollegen gesagt, da ist eine Psychiaterin, die geht in Ruhestand, die kann man im Evangelisationsteam gebrauchen, und so sind wir hergekommen. Zu diesem Evangelisationsteam gehöre ich jetzt also seit 12 Jahren, seit 2007 sind wir gekommen, seit 11 Jahren. Und mit mir sind das 4 Brüder, die Evangelisten unterwegs sind, die man einladen kann. Die kommen sogar mit Zelt. Und sowas mache ich nicht. Manchmal bin ich mit dabei, wenn Seelsorgemitarbeiter fehlen. Dann fragen sie an, ob ich mitkommen kann. Ich mache Psychotherapie-Sprechstunden in unserer Wohnung in Limbach-Oberfrohna. Und das erfreut sich nach wie vor immer der gleichen Beliebtheit. Das lässt überhaupt nicht nach. Das ist sehr interessant. Das macht mir sehr viel Freude, vor allen Dingen aus dem Grunde, weil man mit allen Patienten über den Glauben sprechen kann. Das konnte ich als Angestellte nicht machen. Die Regierung hat das nicht gewünscht. Aber jetzt bin ich frei und wir erleben so sehr viel, was Jesus durch diese Gespräche und diese Gebete tut. Und wie er heilt und wie natürlich auch Menschen zum Glauben kommen, die vorher noch nichts von Jesus gewusst haben, aber ganz begierig sind, in aller Ruhe mal was davon zu hören. Und da kann ich ja dann auch erklären, wie man Christ wird und wie man wachsen kann. Und noch ein Zusammenhang, der auch immer wieder kommt: viele Depressive werden in dieser Zeit der Depression wieder näher mit Jesus bekannt. Sie haben ja einmal mehr Zeit und zweitens sehr Sehnsucht nach Hilfe. Und manche sagen, so viel wie ich in der Zeit der Depression gebetet habe, habe ich sonst gar nicht gebetet. Das war eine sehr gute Zeit für mich. Habe ich vorher auch nicht so gewusst, aber das habe ich jetzt oft gehört. Ich habe wieder 2 schöne Bücher mitgebracht. Das eine von unserem Sohn, wie Gott uns Raum zum Leben gibt. Da legt er die 10 Schöpfungsworte aus und die 10 Gebote. Sprachlich steht das nämlich in einem engen Zusammenhang. Der ist Alttestamentler, der kann das in Hebräisch lesen. Und erklärt es ganz schön, wie die Schöpfung aufgebaut ist und wie die 10 Gebote aufgebaut sind. Und wie daraus hervorgeht, wie sehr Gott uns liebt und die Möglichkeit für jeden eigentlich schafft, genug Platz zu haben. Und wie wir untereinander uns manchmal unnötig einengen in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz und so. Und hat dann eine Menge Beispiele, wie man das nach Gottes Sicht machen kann. Hat auch von mir Praxisbeispiele reingenommen, was ich natürlich als Mutter sehr schön finde. Also das kann ich Ihnen empfehlen. Und das andere Buch kennen Sie schon, Die Frau im Fahrstuhl der Gefühle. Das bringe ich jedes Mal mit. Das ist sehr gut, wenn man etwas über sich selber lernen will oder wenn man seinem Mann mal einen verstohlenen Hinweis geben will, wenn er etwas mehr wissen möchte, diese Tipps. Die beiden habe ich mitgebracht. Das gelbe Heft, eine Anleitung zur stillen Zeit, das können Sie so mitnehmen, Zeit mit Gott. Das sind Probehefte, sehr empfehlenswert für die stille Zeit. Und dann habe ich noch ein Lesezeichen. Das können diejenigen mitnehmen, die noch Gebetskapazität übrig haben. da sind wir alle vom Team drauf. Und wenn jemand fürs Team beten möchte, was wir sehr schätzen und auch sehr brauchen, die Evangelisationsarbeit ist keine einfache Arbeit. Also, wenn jemand das noch möchte, nehmen Sie sich so lesen. Großeltern, Eltern, Kinder. Hat Frau Lauterbach diesmal ausgesucht.
Nicht ich allein.
Achso, oder hier dein Leitungskreis. Die Geburt des ersten Enkels, wer das schon erlebt hat, hat das sicher in ganz besonderer Erinnerung. Mit der Zeit, wir haben 2 Söhne und 4 Enkel, habe ich noch vergessen zu sagen. Die Großen sind 12 und 10 und die Kleinen sind 3 und 1 Jahr alt. Die Kleinen leben in Leipzig und ich hüte die 2 Tage pro Woche. Das ist für mich eine unwahrscheinliche Freude, dass meine Schwiegertochter mich da haben will. Und da bin ich und beschäftige mich mit denen. Ich komme immer schlagkaputt nach Hause, weil ich mich so viel bücken und auf den Boden setzen und von der Erde wieder aufstehen und so. Aber es ist ein wunderschönes Erlebnis für eine Großmutter. Und bei der Geburt, also wenn das Ganze anfängt, dann kommt einem so vieles Eigenes wieder in Erinnerung. Wenn die Tochter oder die Schwiegertochter dann ins Krankenhaus geht, man kriegt einen Anruf, wir fahren jetzt los, dann ist das aufregend. Man erinnert sich an die eigene Zeit, wie das damals gewesen ist. Und das neugeborene Wunder, wenn man das nun besichtigen geht, ich finde das einen ganz besonderen Augenblick im Leben einer Frau. Die Männer sind vielleicht nicht so gerührt oder sie zeigen es nicht so, aber das ist was ganz Wunderschönes. Diese Enkelkinder zu sehen, ist was Wunderschönes. Mein erster Punkt ist, man erzieht nur einmal. Da gibt es im Prediger 3, Vers 1, so eine Reihe von Zitaten. Alles hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, aufstehen und hinlegen, singen und weinen. Eine ganze Menge kommt da vor. Und ich habe jetzt dazu getan, alles hat seine Zeit, auch das Erziehen. Man erzieht nur einmal. Wir haben Kinder gehabt in einer bestimmten Phase unseres Lebens. Wir waren jung und unerfahren, aber sehr mutig und hatten weniger Bedenken, als wir Großeltern jetzt haben. Wir hatten Kraft. Unsere Erziehung ist abgeschlossen. Die Erziehung unserer Kinder, meiner Kinder, ist abgeschlossen. Mehr oder weniger gelungen. Aber jedenfalls abgeschlossen. Da gibt es jetzt nichts mehr zu erziehen. Und wenn bei einem Familienfest die alte Oma denkt, sie kann ihrem Sohn noch Erziehungstipps geben, das ist vorbei. Man erzieht wirklich nur einmal. Die sind jetzt erzogen, sind erwachsen. Genau genommen, das habe ich Ihnen auch schon gesagt, werden Kinder bis zum 4. Lebensjahr hauptsächlich erzogen. Das ist die wirkungsreichste Zeit im Leben eines Menschen, die ersten 4 Lebensjahre, Weichen gestellt. Also, die Kinder sind abgelöst von uns, sie sind eigenständige Persönlichkeiten und wohl uns, wenn wir sie in aller Ruhe ziehen lassen können und uns keine Sorgen machen müssen, wenn wir sie auch vertrauensvoll achten als eigenständige Menschen und als eigenständige Menschen behandeln. Ich treffe öfter Leute, Erwachsene oder Eltern von Erwachsenen, Mütter von erwachsenen Söhnen, sage ich jetzt mal ganz deutlich, die sagen immer noch mein Kind. Da frage ich immer, wie alt ist das Kind? Das ist 32. Also sowas geht nicht, die sind erwachsen dann. Die sind natürlich, ich habe sie geboren, aber deswegen ist er nicht mehr mein Kind, er ist mein Sohn. Natürlich ist das schwer, wenn irgendwas nicht so gelungen ist, wie wir gehofft hatten. Ganz viel Not. Eltern, die sich ihre Kinder anders vorgestellt hatten, anders gewünscht hatten und die schwer haben, sich umzustellen und an dieser alten Feststellung immer noch festhalten. Das erlebe ich auch sehr oft. Ja, mein Sohn sollte ja eigentlich die Landwirtschaft übernehmen, aber das hat er nicht gemacht. Jetzt macht er schon 40 Jahre was anderes, aber die Mutter grämt sich immer noch, dass er damals nicht die Landwirtschaft übernommen hat. Also wir müssen von unseren Vorstellungen Abschied nehmen und sie so nehmen, wie sie jetzt sind. 2. Punkt, was Großeltern dürfen. 1. Sie dürfen sich an den Enkeln erfreuen ohne die Verantwortung zu haben. Natürlich, wenn man sie hütet und mit ihnen spazieren geht, hat man schon Verantwortung, aber nicht die Verantwortung für das große Ganze. Ich kann ein Enkelkind heranwachsen sehen und kann mir das alles angucken und kann das beobachten und mich freuen, wie sich so allmählich alles entwickelt. Aber ich habe nicht die Verantwortung für die Erziehung. Mit meiner Lebenserfahrung und bei mir speziell auch mit meiner Berufserfahrung interessiert mich das immer brennend, wie Kinder groß werden. Wie sie zum Beispiel von der Rückenlage zum Gehen kommen im ersten Lebensjahr. Das ist ein solches Wunder. Und in unserem Frühförderzentrum hatte ich ja dauernd Babys in der Hand, bei denen das nicht funktioniert hat. Die Seiten unterschiedlich waren oder nicht richtig auf die Füße gekommen sind oder sich nicht gedreht haben und nicht gekrabbelt haben und alle diese Sachen. Und wenn man das bei einem normalen Kind sieht, finde ich das wunderschön. Oder wenn man dann auch mitbekommt, was es will, wie es isst, was ihm gut schmeckt oder wie es Leute wiedererkennt, wie es seinen Willen äußert, wie es sagt, was es will, wie es zum ersten Mal ich sagt. Also da gibt es so viel zu beobachten und das ist aus der entfernteren Perspektive, ich denke oft bei meinen Kindern habe ich das alle gar nicht mitgekriegt. Man ist nicht so darauf geeicht, alles zu registrieren und oder man hat auch einfach keine Zeit dazu, das ist auch ganz oft so. Wie neugierig Kinder zuschauen, wenn der Opa was macht in der Werkstatt oder der Papa. Unser 2,5-Jähriger sagte neulich, Papa, du und ich, wir sind zwei starke Bauarbeiter. Das ist so richtig was, was Jungs gerne haben. Wenn die Werkzeugkiste aufgemacht ist, dann ist der für nichts anderes mehr zu haben. Das wollen sie gerne sehen, was wir tun. Die Kinder fangen an, uns zu kennen, rufen uns beim Namen, kommen angerannt. Welche Freude, wenn wir Ähnlichkeiten entdecken. Wir schauen natürlich, wem sieht sie ähnlich. Wir möchten natürlich, dass sie irgendwie auch noch unsere Familie kommen. Aber ich habe das inzwischen ganz aufgegeben. Die Fremden sehen das besser, man selber sieht das nicht so gut. Oder nachher, wenn sie dann bestimmte Eigenschaften haben, zum Beispiel wenn sie die Musik lieben. Das freut mich immer besonders, weil ich die Musik auch sehr liebe. Und wenn ich merke, wie unsere Kinder anfingen zu singen und die Stimme zu halten und der Kleine fängt jetzt auch an zu singen, sowas ist schön, das freut einen als Großmutter. Oder sie essen das gern, was wir gekocht haben. Besondere Ehre. Wir freuen uns über die Liebe und Zutraulichkeit, mit der sie uns begegnen. Das alles dürfen wir Großeltern mit Freuden wahrnehmen, beobachten. Aber wie gesagt, abends können wir sagen, so, nun geht ihr wieder rauf, oben gibt es Abendessen und da geht ihr ins Bett. Ich bin dann nicht mehr zuständig. Ich muss mich mit den Krankheiten nicht herumschlagen. Die ganzen Sorgen habe ich als Großmutter nicht. Und wie gesagt, die abendliche Zeremonie, das muss ich alles nicht mehr haben. Wir dürfen uns an unseren Enkeln erfreuen, ohne die Verantwortung zu tragen. Es gibt natürlich Familien, in denen die Großeltern doch Verantwortung tragen müssen. Da komme ich nachher noch drauf zurück. Eine Großmutter hat gesagt, hätte ich gewusst, wie schön es mit Enkelkindern ist, hätte ich die zuerst gekriegt. Zweitens, die Großeltern dürfen die Enkel erfreuen. Also wir dürfen den Enkelkindern Freude machen. Wenn sie da sind, spielen wir mit ihnen. Wir dürfen sie einladen. Ein Platz, an dem alle Kinder der Kinder zusammenkommen. Alle Vettern und Cousinen zusammenkommen. In meiner Jugend gab es ein Buch, Das Enkelhaus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch kennt. Ein altes Buch, ich glaube von Agnes Sapper, ne, ist das. Das Enkelhaus. Und da wurde geschrieben von einem Großelternpaar, die ein Haus im Wald hatten und in den Sommerferien alle ihre Enkel einluden. Und ich fand das als Kind schon eine wunderbare Idee und habe immer geträumt, wir hätten auch solche Großeltern, wo ich mit allen Vettern und Cousinen die Sommerferien ohne Eltern verbringen könnte. Das ist ein Vorrecht von Großeltern, die Enkelkinder so zu erfreuen. zu Besuch bei Oma und Opa gibt es vielleicht andere Bilderbücher als zu Hause, andere Spielsachen als zu Hause. Vielleicht gibt es sogar ein Kinderzimmer, wo die Enkel das auch alles in Besitz nehmen und mal über Nacht bleiben können. Vielleicht gibt es Bücher und Spielzeug aus der Zeit der Eltern. Das ist das Puppenbett, mit dem Mama schon gespielt hat. Oder das ist das Bilderbuch, was Papa immer am liebsten angeguckt hat. Mein Sohn hat ein Bilderbuch antiquarisch jetzt erworben, was er als Junge wohl in guter Erinnerung hatte. Und ich habe das da gesehen. Ich sage, wieso hast du das noch? Hat sich das so lange erhalten? Nee, sagt er, das habe ich antiquarisch für meinen Sohn gekauft. Also die Enkel kriegen da vielleicht etwas, an dem die Eltern Freude hatten. Bei meiner Mutter waren mal alle 7 Enkelkinder und haben die Wohnung vorgerichtet. Und abends lagen diese langen Kerls und Mädchen alle im Bett. Und was lasen sie? Asterix-Hefte, die die Großmutter gesammelt hatte. Und das waren noch ganz alte, aus ihrer Kindheit noch. Ein herrliches Bild. Sowas gibt es nur bei einer Großmutter. Opa und Oma haben Zeit. Sie hören zu. Sie sind gelassen gegenüber dem Kinderplapp und Geplapper. Es wird ihnen nicht zu viel. Wie gesagt, wir haben es ja nicht 24 Stunden am Tag. Da haben wir schon Geduld in der Zeit, in der wir da sind. Und es ist auch zu schön, ihnen zuzuhören. Immer wieder dasselbe Buch anschauen. Sie wissen, wie sehr die Kinder auf Wiederholungen scharf sind. Alle Mütter und Väter wissen das. Und mit uns Großeltern machen sie das ja auch. Man erzählt immer wieder dieselbe Geschichte. Wenn sie größer werden, möchten sie gerne, dass die Oma Ereignisse aus der Kindheit des Vaters erzählt. Diese 12- und 10-Jährigen, die waren in Osterferien da, die haben das zu gerne, wenn ich ihnen Kindheitsgeschichten von ihrem Vater erzähle. Wie das war, als Julius noch klein war. Und das macht man ja auch furchtbar gerne, als die Eltern noch Kinder waren. Manchmal singt man auch dieselben Lieder. Ich singe mit meinen Kindern die Gute-Nacht-Lieder, die Mutter mit mir gesungen hat. Die habe ich wieder mit meinen Kindern gesungen. Und die Töchter geben das weiter, die Söhne nicht so. Weil die Schwiegertöchter natürlich mit was anderem großgezogen wurden. Aber meine Schwestern und ich, wir haben alle unseren Kindern dieselben Abendlieder vorgesungen. Und so machen die das weiter. Man kann die Großeltern für sich haben, die spielen vielleicht gern. Machen Gesellschaftsspiele. Wir machen jetzt noch Rollenspiele, die sind noch zu klein. So ein ganz kleines Obstgartenspiel, das kennt ihr vielleicht, ne? Das spielt er schon, aber sonst muss man immer noch Auto beeisen, rumfahren. Aber ich erinnere mich, dass meine Oma mit mir Halma spielte. Ein altes Spiel, weiß nicht, ob Sie es kennen, also ich spiele das jetzt noch gern. Und meine Oma, die nahm mich richtig für voll, die verbaute mir die Zügel, dass es knallte. Die hat überhaupt keine Rücksicht genommen. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich sehr oft mit Eltern zu tun habe, die ihre Kinder immer gewinnen lassen. Und wundern sich denn, dass der nicht verlieren kann. Das muss man Kindern ganz, ganz früh beibringen, dass Spielen dazu da ist, um zu gewinnen und zu verlieren. Und meine Oma, die hat sich nichts dabei gedacht. Wenn die gewann, dann war das in Ordnung. Und wenn ich nicht mehr wollte, dann war es mein Fehler. Dann wurde eben nicht mehr gespielt. Ja. Also, das war so eine Sache, die wir machen können. Und wir wissen alle viele Beispiele dafür, wie wir die Enkelkinder erfreuen können. Die Kleinen und die Großen. Später, wenn sie heranwachsen, die Kinder, dann sind manchmal die Großeltern die Vertrauten. Wenn das Verhältnis sehr gut ist, dann hat man die Pubertierenden und die erzählen einem was. Also meine Tante sagte, dass sie manche Liebesgeschichte ihres Enkels eher wusste als dessen Mutter. Das gibt es. Dazu ist natürlich eine Voraussetzung, dass die Oma dicht hält. Wenn die das weitererzählen, dann klappt das nicht. Aber es kann sein, dass man ein solches Vertrauensverhältnis zu Enkeln bekommt, dass man Geheimnisse erfährt. Und natürlich erfreuen wir unsere Enkelkinder damit, dass wir immer an den Geburtstag denken. An den Geburtstag und an Weihnachten. Dass wir Wünsche wissen, Wünsche erfüllen, dass wir schreiben. Bei uns ist das so, dass wir das, also frage ich vorher, was für ein Projekt habt ihr zum Geburtstag und da geben wir was dazu. Oder weißt du irgendwas, was ich ihm schicken kann? Weil das ist zu mühselig, sich was auszudenken. Wir sehen unsere, die einen wohnen 400 Kilometer weit weg, also wir sehen uns selten. Und da ich noch kein Smartphone habe, sind wir auch nicht so eng in Kontakt. Und da muss ich immer fragen, was wünschen die sich jetzt? Was wollen die gerne haben? Das ist oft ein Konfliktfeld zwischen Großeltern und Eltern. Das höre ich auch oft in der Sprechstunde. Die Großeltern kommen mit Geschenken an, die nicht abgesprochen waren, die viel zu üppig sind, die das Kind gar nicht interessieren und so. Also diese Geschenksache ist schon auch eine diffizile Sache. Und die Enkel achten auch sehr darauf. Mein großer Enkel hat mal zu mir gesagt, Großmutter, dein Päckchen kommt immer ziemlich pünktlich. Dachte ich, guck mal an, was der alles merkt, nicht? Ja, das ist also ganz wichtig. Und meine Patentante erzählte mir mal, die hatte 8 Kinder und Mitte 20 Enkel, also 24, 25 Enkel. Und die hatte eine Enkelin, die ihr immer geschrieben hat, etwa 2 Wochen vor ihrem Geburtstag. Großmutter, denk an mich. Sehr süß, ja. Und zum Erfreuen der Kinder, was wir ihnen also Gutes tun können, gehört unbedingt auch, dass wir ihnen biblische Geschichten erzählen oder vorlesen, wenn die Eltern das wollen. Wenn die Eltern das verboten haben, kann man das nicht machen. Aber wenn die Eltern das wollen, ist das auch eine Sache, mit der wir unsere Enkelkinder erfreuen können, indem wir biblische Bilderbücher angucken und ihnen vielleicht biblische Lieder, mit ihnen biblische Lieder singen. Je nachdem, vielleicht sind sie auch in einer Krabbelgruppe oder im Kindergarten, wo sie so etwas lernen, da kann man davon sprechen, was für eine Geschichte habt ihr denn heute im Kindergarten gehört. Das ist etwas, womit wir ihnen große Freude machen. Sie wissen alle, wie begierig Kinder sind auf biblische Geschichten. Sie wissen, dass es etwas gibt außer unserer Welt, auch wenn die Eltern ihnen das nicht erzählt und sie erzählen und sie möchten sehr gern was davon hören. Der dritte Punkt, Großeltern dürfen in der Not aushelfen. Das ist die Großelternpflicht, mit der man in der Kinderpsychiatrie sehr viel zu tun hat. Denn da hat man ja viel mit inkompletten Familien zu tun, mit Scheidung, mit Alleinerziehenden. Und da sind wir immer sehr froh gewesen, wenn belastbare Großeltern im Hintergrund waren. Wenn so ein Notfall ist, ich kenne eine Familie, wo Mutter gestorben ist und der Vater ist jetzt mit 4 Kindern allein. Die erste Frage ist immer, gibt es da Großeltern? Und wenn es Großeltern gibt, dann kann man sich zurücklehnen. Es war immer eine große Erleichterung. Großeltern können auch die Rettung sein, wenn zu früh Enkelkinder unterwegs sind, wenn die Eltern noch in Ausbildung sind. An viele andere Gründe gibt es, wo Großeltern in Anspruch genommen werden, wo man drüber streiten kann. Bei uns im Schwäbischen oder Badischen war das Häuslebauen, nicht? Die Häuser werden ja gebaut, wenn die Kinder klein sind. Und dann haben die Eltern beide keine Zeit für die Kinder. Eine Sache, die mich immer sehr erbost hat. Und dann müssen die Großeltern bereitstehen, gerade in der Zeit, wenn die Kinder ihre Eltern am nötigsten brauchen. Aber dann ist man jung, dann hat man Kraft und dann kann man noch einen Kredit aufnehmen. Das ist ein unglückliches Zusammentreffen. Zumal den Kindern das sowieso wurscht ist, ob man in einer Wohnung oder in einem Haus wohnt. Also, Großeltern sind dann aber da und können Kinder umsorgen, auch wenn die Eltern krank werden oder sterben. Ein Glück für Kinder, wenn sie Großeltern haben, auf die in der Not Verlass ist. Manchmal werden Großeltern auch um Rat gefragt. Dann, und ich habe mir unterstrichen, und nur dann können wir mit unserer Lebenserfahrung den jungen Eltern zur Seite stehen. Wie habt ihr das mit mir gemacht? War ich auch so wild? War ich auch so langsam, so anstrengend, so aggressiv, so schwierig, so faul? Der Junge sagt nicht die Wahrheit, was soll ich machen? Das Mädchen ist so unordentlich, wie habt ihr das in den Griff gekriegt? Ich freue mich natürlich, wenn ich von meinen Söhnen oder Schwiegertöchtern um Rat gefragt werde. Ich halte mich natürlich auch für sehr kompetent mit dem Beruf, nicht Kinderpsychiater. Aber es passiert extrem selten. Die fragen nicht. Und Ist auch gut so. Und ungefragt darf man auch nichts sagen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ungefragt darf man sich nicht einmischen. Etwas kritisieren, Vorschläge machen, um die keiner gebeten hat, etwas korrigieren, das darf man ungefragt nicht machen. Und da muss man richtig als Großmutter, als Großvater auf sich achten, weil es einem so schnell rausrutscht, wenn man was sieht, bei Tisch zum Beispiel. Ne? Muss man richtig achten, dass man lernt, den Mund zu halten. Und das Letzte, was Großeltern dürfen. Großeltern dürfen Nein sagen, wenn es ihnen zu viel wird. Über diesen Punkt hört man die verschiedensten Ansichten von Eltern und Großeltern. Ich denke, dass es ganz klar sein muss, dass Aufziehen und Erziehen der Kinder ist und bleibt die Aufgabe der Eltern. Zu 100% Aufgabe der Eltern. Die Großeltern sind eine wunderbare Zugabe, aber sie sollen sich nicht ausnutzen lassen. Die jungen Eltern stellen sich der Aufgabe der Kindererziehung, müssen sie. Es ist mühsam, es war damals bei uns auch mühsam, aber wunderschön und es lohnt sich. Wie gesagt, das ist die stärkste Investition, die ein Mensch tun kann, für die nächsten 80 Jahre ein oder mehrere Kinder fit machen, in diesem Leben ihren Mann zu stehen. Was Nachhaltigeres können wir Frauen und Männer überhaupt nicht tun. Wenn man Bäume pflanzt, das ist auch nachhaltig. Aber dieses ist eine wirkliche Sache, die Zukunft hat. Bequem ist das nicht. Es kostet Kraft und Hingabe und den Verzicht auf viele Freiheiten, die man sich ohne Kinder nehmen könnte. Aber Oma und Opa stehen nun nicht als Ersatzlösung auf der Matte, dass man alle diese Freiheiten trotz Kindern haben kann. Also Urlaubsreisen, auch so finanziell gesehen, oder eben dieses Häusle bauen, ein gewisser Lebensstandard oder ein gewisses Maß an Freiheiten. Das müssen die Großeltern nicht garantieren. Und wenn sie selber finden, das ist mir zu viel, ich kann das einfach nicht, ich habe die Kraft nicht oder so, dann sagen sie nein. Man kann die Großeltern fragen, ob sie Lust haben, aber sie sind nicht gezwungen, ja zu sagen. Auch gläubige Großeltern. Das ist manchmal ein Konflikt. Mir haben Großeltern schon gesagt, die kommen alle jeden Sonntag zu mir zum Essen, mir ist das zu viel. Ja, habe ich gesagt. Und warum sagen sie es ihnen nicht? Was kann man doch nicht machen? Ne? Doch, das kann sie machen. Sie kann sagen, Kinder, das ist mir jetzt zu viel. Ich gehe jetzt auf die 80 zu. Ich kann nicht mehr jeden Sonntag für so viele kochen. Wir machen das jetzt abwechselnd oder denkt euch mal was anderes aus. Da darf man Nein sagen. Es ist mir zu viel. Wir haben zu unserer Zeit alles eingebracht, die Großeltern haben zu ihrer Zeit alles eingebracht und haben versucht, den Kindern mitzugeben, was wir nur konnten. Und jetzt haben wir keine Pflichten mehr und sagen nur noch das zu, was wir gern und gut geben können. Und es bringt auch Ordnung für die Kinder in die Familie, wenn Oma und Opa sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt geht ihr wieder zu Mama und Papa. Das waren also alle die Sachen, die gute Großeltern dürfen. Sich an den Enkel freuen, die Enkel erfreuen, die für die Kinder Zeit haben. Das war ein dritter Punkt. Wir dürfen Nein sagen und wir dürfen als Notlösung zur Verfügung stehen. Stolpersteine für gute Großeltern. Habe ich erstens mangelnde Wertschätzung der Tochter, Schwiegertochter des Sohnes, des Schwiegersohns. Ich sagte schon am Anfang, nicht alle Eltern erleben das Glück, dass ihre Kinder so geraten, wie sie sie gerne hätten. Und manche Eltern sind enttäuscht oder machen sich selber Vorwürfe, weil die Kinder anders sind, die Erwachsenen, Söhne und Töchter anders sind, als man sie sich gewünscht hat. Dazu kommt noch, dass sie dann heiraten. Und das haben wir noch viel weniger in der Hand, dass sie die richtigen Männer und Frauen finden, wo man sagen kann, Mann und Frau ergänzen sich gegenseitig, machen sich gegenseitig glücklich, passen zusammen, lernen es miteinander auszukommen. Das ist ein großes Vorrecht. Ich empfinde das als großes Vorrecht, wenn man solche Schwiegerkinder hat. Im Alten Testament ist von den Frauen von Esau die Rede. Esau, der Bruder von Jakob. Jakob hatte nun ganz sorgfältig seine Rebekka ausgesucht, er hatte seinen Diener auf eine lange Reise geschickt und aus seiner Herkunftsfamilie wollte er ein Mädchen haben. Das war alles wunderbar und die passten gut zusammen. Und Esau nahm einfach zwei Frauen aus der Nachbarschaft, die auch nicht mal Jüdinnen waren, Hethiterinnen, nicht? Und da steht da geschrieben im 1. Mose 26, die beiden Frauen von Esau brachten Rebekka und Isaak viel Herzeleid. Also da hatte sich der Sohn zwei Frauen genommen, die den Schwiegereltern dieser Mädchen viel Kummer machten. Und das gibt es ja heute auch immer wieder, dass unser Sohn eine Frau hat oder umgekehrt die Tochter einen Mann hat, der den Eltern Herzeleid macht. Muss man vorsichtig sein. Ich meine auch, dass meine Schwiegertochter die eine meinen Sohn manchmal zu hart dran nimmt, aber ja. Das hat hiermit nichts zu tun. Und da muss er durch, er hat sie sich ausgesucht und das geht auch. Aber wenn nun das wirklich so ist, dass die Eltern sehen, da gibt es Leid und Kummer zwischen Sohn und Schwiegertochter, das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Und wir Großeltern haben tatsächlich die Aufgabe, uns mit Wertungen zurückzuhalten. Wenn Großeltern nämlich die Abneigung gegen die Mutter des Kindes oder den Vater des Kindes durchblicken lassen, ist das für das Kind ein extremer Konflikt. Dieses Kind hat diese beiden Eltern, die diesem Kind alles bedeuten. Und was die Eltern für Schwächen haben, das sieht es dann im Laufe des Lebens. Aber am Anfang sind diese Eltern alles, was dieses Kind hat. Die machen alles richtig, die sind gut. Meine Mama und mein Papa. Und wenn nun die Oma immer durchblicken lässt, naja, deine Mama ist schon immer unordentlich gewesen und jetzt hat sie es auch noch nicht gelernt. Oder dein Papa könnte ruhig mal ein bisschen öfter zu Hause sein. Solche Bemerkungen sind für Kinder unglaublich kränkend und verletzend. Das überschätzen wir oft, wie sehr genau die Kinder das wahrnehmen, wie die Großeltern mit den Eltern umgehen, wie sie den Tonfall hören oder auch die Musik. Und wenn die Großmutter die Mama abwertet und ihr nicht was zutraut, das merkt das Kind und das macht es unruhig, aggressiv bis hin zur Aggressivität. Wir hatten einen Jungen mal, da hat die Oma sich in die Erziehung eingemischt und hat gesagt, die Tochter kann das nicht. Und das war ein hoch aggressiver Junge. Sobald der auf Station war, haben wir nur mit der Mutter Kontakt gehabt. Die Oma wollte immer alle Telefonate und Elterngespräche machen und wir haben aber gesagt, nein, das tun wir nur mit den sorgeberechtigten Personen. Und ich habe das gut in Erinnerung. Die Oma war sehr energisch und sagte, nein, Sie lassen mich da jetzt mit reingehen, denn ich habe die Verantwortung. Meine Tochter kann das nicht. Ja, in der Kinderpsychiatrie hat man so extreme Fälle nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist leider bei uns nicht möglich. Nehmen Sie doch im Wartezimmer Platz. Das Elterngespräch wird mit der Mutter geführt und mit dem Vater, aber der war in dem Fall nicht da. Und auch alle Telefonate auf Stationen haben die Mitarbeiter nur mit der Mutter Absprachen getroffen. Die Oma hat dann immer angefragt, kann ich ihn am Samstag holen und so. Und dann haben die immer gesagt, das regeln Sie bitte mit Ihrer Tochter, mit der haben wir das abgesprochen. Und diese Wiederherstellung der normalen Hierarchie hat den Jungen so beruhigt, dass er ganz brav wurde bei uns. Der hat gar nicht viel Therapie gebraucht. Ein bisschen natürlich Sport und sowas haben wir alle gekriegt, aber Medikamente gibt es ja nicht gegen Aggression, da haben wir nicht Aber alleine diese Tatsache, dass seine Mutter den Platz hatte, den er auch in ihrem Herzen hat, dass er den auch bei fremden Leuten hatte, also in diesem Falle bei uns, das hat den Jungen beruhigt. Letzten Endes haben wir den Kampf verloren, die Mutter hat den Kampf auch verloren, die Oma hat dann wieder zugegriffen nach der Entlassung und wir haben gehört, wie aggressiv der dann später geworden ist, es ist immer schlimmer geworden. Andere Kinder wiederum zeigen zum Beispiel Essstörungen. Nicht? Ein Mädchen wurde uns gebracht, weil sie nicht isst. Ambulant war das, nicht stationär. Und ich habe gesagt, als die Mutter draußen war, warum isst denn du nicht? Schmeckt es dir nicht, was die Mama kocht? Nein, beim Essen streiten die sich immer, sagt sie. Oma und Mama streiten sich immer beim Essen. ja, da ist dem Kind der Appetit vergangen. Also solche Sachen im alltäglichen Leben, ob die Atmosphäre beim Essen zum Beispiel entspannt ist, ob ich meiner Schwiegertochter sage, Mensch, schmeckt das heute lecker bei dir, und überhaupt nichts sage, wenn der die Nudeln mit der Hand nimmt, das macht einen großen Unterschied. Und das ist für uns Großeltern wichtig. Bei meinem Mann ist das so, wenn wir hinfahren, als die Großen noch etwas kleiner waren, da sah ich schon diese Zornesader hier anschwollen, wie der Große so rumgesaut hat beim Essen, und da habe ich ihm auf den Fuß getreten. Halt die Klappe jetzt, sag nichts. Es geht uns jetzt nichts an. Denn sein Papa und seine Mama kümmern sich schon um seine Essmanieren. Es ist nicht so einfach, aber ich kann nur empfehlen, machen Sie das. Ja. Geschiedene Kinder, ja, wenn die Wochenendbesuch haben, also wenn sie väterlichen Umgang haben und sind beim Vater zu Besuch alle 14 Tage, und der tut sich ja oft zu seiner Mutter, und die hetzt nun weiter gegen ihre ehemalige Schwiegertochter, dann will das Kind nicht mehr zum Papa. Und das hat keinen anderen Grund als den, dass es nicht will, dass über die Mutter schlecht geredet wird. Und getrennte Eltern, die gegenseitig schlecht über den anderen reden, die sägen sich selbst den Ast ab. Das will das Kind nicht. Jetzt muss man versuchen, mit diesem Kind entweder gar nicht über den Vater zu sprechen, oder wenn, dann in einem normalen Ton, man muss ja nicht sagen, was unwahr ist, aber man darf sie nicht schlecht machen. Und die Großeltern dürfen das auch nicht. Großeltern dürfen auch nicht den geschiedenen Vater schlecht machen. Ja, der ist ja von deiner Mutter weggelaufen. Diese Sachen, die ich jetzt sage, die sind unglaublich schwer. Ich habe das immer, immer, immer versucht, die jungen Mütter dazu zu gewinnen und die Väter und die Großeltern. Und letzten Endes, glaube ich, braucht man dazu einfach die Kraft von Jesus, um sowas zu machen. Denn der ist ja ein Schurke. Der hat ja meine Tochter schlecht behandelt. Wieso soll ich jetzt meinem Enkelkind nichts Böses über den erzählen? Aber mit der Kraft von Jesus müssen wir es anders machen. Für dieses Kind ist es sein Vater. Und ich habe nicht das Recht, diesem Kind seinen Vater madig zu machen. Das sind Sachen, die gar nicht groß, die kein Geld kosten und die keine Ausbildung kosten, die nur ein bisschen Liebe und Genauigkeit kosten und Gebet. Da komme ich später noch drauf. Also, das sollen die Großeltern nicht, die Elternteile oder die Schwiegerkinder schlecht machen, abwerten. Was wir auch nicht dürfen, ist Ungerechtigkeit und maßlose Verwöhnung der Enkelkinder. Die Enkelkinder sind ja im Grunde genauso kritisch wie die Kinder. Die passen ja sehr genau auf, dass alle Gaben gleich verteilt werden. Mit der hast du jetzt eine Stunde länger gespielt und so, das kennen sie alle nicht. Oder das Schlimmste ist, wenn jemand was mitbringt, Geschenke für die Kinder, die sich nicht teilen lassen. Also wenn es drei Kinder sind und man kriegt was, und kann man durch zwei teilen und durch vier, aber nicht durch drei. Also das kennen sie alle, und wir haben dann immer die Regel, einer schneidet die Stücke und der andere darf sie zuerst nehmen. Dann wird auch geschnitten. Ja. Also müssen die Großeltern aufpassen, dass sie gerecht sind. Dass sie die Enkelkinder gleich behandeln. Und das scheint so trocken gesagt auch ganz normal zu sein. Aber zum Beispiel der erste Junge, der geboren wird, der erste Enkeljunge, kann sein, dass der immer ein Stern bleibt im Herzen des Großvaters, mein erster Enkel, oder das hübscheste Mädchen, oder die Enkel, die am brävsten sind, oder so etwas. Aber das dürfen wir nicht merken lassen. Genau wie es für Kinder lebenslang eine Verletzung ist, wenn sie von ihren Eltern ungleich behandelt wurden, und viele Geschwister und Erbstreitigkeiten kommen eben aus dem Kinderzimmer, weil die Eltern die Kinder ungleich behandelt haben, genauso ist das für Enkel. Ich hatte eine Physiotherapeutin, die hat zu mir gesagt, meine Oma hat Schubladenenkel. Und da habe ich gesagt, was ist das denn, Schubladenenkel? Ja, wir stecken alle in bestimmten Schubladen. Und eine Schublade ist für die Abiturienten und eine Schublade für die, die kein Abitur haben. Na, ich sage aber, Physiotherapeutin ist doch ein sehr fantastischer Beruf. Ja, aber ich habe kein Abitur. Meine Oma hat Schubladenenkel. Oder die Kinder des vorher schon bevorzugten Sohnes. Meine Freundin war die nicht geliebte Tochter ihrer Mutter. Die hatte 4 Kinder und meine Freundin war die letzte und der Vater fiel im Krieg und so. Also die hat wirklich ganz viel Schlimmes abgekriegt. Aber die Enkelkinder auch. Die Großmutter hat deren Kinder immer benachteiligt. Die Enkelkinder von den anderen Schwestern, die waren gut und diese nie. Müssen wir sehr auf uns achten, dass wir das nicht machen. Kinder merken das. Gleichmäßig verteiltes Quantum an Liebe, Zeit, Zuwendung, Freundlichkeit. Alle diese Dinge, die nichts kosten. Die Geschenke natürlich auch. Es wird sehr genau bewertet, ob einer ein größeres Geschenk kriegt als ein anderer. Besonders wenn sie zusammen Weihnachten feiern. Die Oma denkt, die Kinder merken das nicht. Die merken das ganz genau. Soll genauso mit Liebe ausgesucht und wertvoll sein und Wünsche erfüllen wie bei allen anderen. Und das betrifft selbstverständlich auch die gerechte Verteilung des Erbes. Das Erleben von Gerechtigkeit ist für die Stärkung der Kinder wichtig, denn wenn sie ungerecht, wenn einer ungerecht behandelt wird, dann denken Kinder ja nicht, wieso macht die Oma das, sondern die denken, an mir ist was. Mit mir ist was nicht in Ordnung. Deswegen kriege ich nur ein kleines Geschenk. Später, wenn sie größer werden, sagen sie, die Oma ist blöd. Aber solange sie klein sind, suchen sie den Fehler bei sich. Ne? Bei mir stimmt was nicht, deshalb vergisst die immer meinen Geburtstag oder irgendwas. Nun ist das nicht so leicht, die Enkel alle gleich zu bieten. Wir wissen alle, wenn der zu Besuch kommt, dann hat man vorher etwas mehr Sorgen, als wenn die anderen kommen. Da hilft Beten. Das ist für Großeltern ja überhaupt unglaublich wichtig. Eine der Hauptaufgaben, die wir haben, für unsere Kinder und Enkelkinder täglich, ausführlich und ganz genau zu beten. Die Eltern haben manchmal die Zeit nicht, aber wir. Und da kann man dann eben auch für so einen Besuch beten. Herr, schenk mir Geduld mit diesem kleinen Mädchen, was immer das Gegenteil macht von dem, was es soll. Schenk mir Geduld mit diesem Jungen, der so ansprüchlich ist, dem immer das Essen nicht schmeckt. Mit Gebet kann man da sehr viel machen, denn auch dieser Junge, der immer meckert, der will genauso lieb gehabt werden wie die anderen. Und dieses kleine Mädchen merkt auch, wenn sie mehr Schimpfe kriegt als die anderen. Also diese Gerechtigkeit, diese Kraft, die wir dazu brauchen, können wir uns immer wieder abholen. Es gibt im Himmel genug davon. Wir müssen nur daran denken, immer wieder diese Quelle anzuzapfen. Dieses Wasser anzuzapfen, von dem unsere Jahreslosung spricht. Es gibt genug davon. Wir müssen uns immer nur wiederholen, auch als Großeltern. Ein weiterer Stolperstein. Die Enkel sollen das erreichen, was Sohn oder Tochter nicht erreicht haben. Das ist so ein bisschen die Fortsetzung davon, dass man nicht zufrieden ist mit dem, was die Kinder geworden sind. Und da gibt es jetzt wirklich auch Großeltern, die dann den Sohn und die Tochter das merken lassen. Und die leben in dem Bewusstsein, wir haben nicht erreicht, was mein Vater wollte. Ich lebe unter seinem Niveau, habe seine elterlichen Erwartungen nicht erfüllt. Und dann gibt es sogar Großeltern, die sagen, nun ist ja endlich der Junge da, der kann nun die Landwirtschaft übernehmen. Du hast das ja nicht gepackt. Oder bei Ärzten ist das auch. Natürlich möchte die Mutter gerne ihre Praxis weiter vererben. Und die Tochter hat überhaupt keinen Bock, was die Mutter also als aggressiv empfindet. Und dann hat die Tochter eine Tochter und die zeigt aber schon früh alles, was für einen guten Arzt wichtig ist. Und dann sagt die Großmutter so, du hast es ja nicht gepackt, aber jetzt hast du ein Kind und die kann das mal machen. Die Enkel sollen die verpassten Chancen der Eltern erfüllen und etwas Besseres werden. Das Kind wird mit Erwartungen belegt, also einmal ist ja dieses Kränken gegenüber den Eltern, aber zum anderen sind auch manche Kinder von früh an so mit Erwartungen belegt. Ich stelle mir manchmal den Kronprinzen vor. Der weiß das ja nun von seinem ersten Lebenstag an und hat auch keine andere Chance. Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, The King's Speech, die Rede des Königs, ein König, der stottert und Sprachunterricht kriegt, George der VI. In England. Und der hatte eine junge Frau und war nur der zweite Sohn, also es waren noch andere vor ihm zum König werden, aber sein älterer Bruder heiratete eine bürgerliche geschiedene Frau, dann konnte er nicht König werden, plötzlich stand er vorne mit seinem Stottern. Und da sagte seine Frau zu ihm: Ich habe damals deine Heiratsanträge nicht angenommen, weil ich dich nicht wollte, sondern weil ich nicht Königin werden wollte. Und ich habe gedacht, der stottert so herrlich, uns lassen sie bestimmt in Ruhe. Und dann geht dieser Film so weiter, er kriegt Sprechunterricht und das wird dann ein ganz wunderschöner Film. Dich lassen sie in Ruhe mit der Kronprinzenrolle. Und viele Kinder wachsen aber so auf, dass das von vornherein vorgegeben ist, oft eben auch von den Großeltern. Das soll der Junge werden. Der hat das und das geerbt. Jetzt habe ich hier auch schon öfter gehört, dass die Großmutter sagte, ich konnte damals nicht studieren. Ich war Christ in der DDR und konnte nicht studieren. Du musst unbedingt studieren. Ist ja irgendwie verständlich. Aber nicht jeder will das und für jeden ist das auch nicht das Richtige. Aber ihre unerfüllten Jugendwünsche hätte sie so gern erfüllt. Oder auch gläubige Großeltern machen da auch manchen Schnitzer, indem sie eben immer wieder sticheln. Na und, wie ist es? Hast du dich jetzt im Konfirmandenunterricht angemeldet? Du wirst dich doch wohl taufen lassen. Du wirst doch wohl biblischen Unterricht machen in der freien Gemeinde. Also, dass die Großmutter immer da dran rumbohrt, Großväter auch, aber Großmütter haben irgendwie so eine gewisse andere hinterlistige Hartnäckigkeit. Das müssen wir lassen. Das müssen wir Großeltern lassen. Da kann man keine Prüfung abhalten. Wie steht es denn bei dir mit dem Glauben? Das ist wiederum auch ein Gebetsanliegen. Und viel wichtiger ist es für die Enkel, dass sie sehen, ob der Großmutter der Glaube was bedeutet. Wie ist das bei denen? Betet die immer vor Tisch? Manche Großmutter sagt, bei mir wird gebetet, bei euch zu Hause ja leider nicht. Geht auch nicht, nicht? Leuchtet ein. Kann man einfach sagen, also wir beten, die Enkelkinder akzeptieren es, dass es hier und dort unterschiedlich ist. Da müssen wir uns auch sehr zurückhalten, dass wir keinen Druck ausüben. Dass wir nicht Erwartungen haben und immer wieder nachfragen, na wann denn nun endlich. Das ist unfröhlich. Es gibt manchmal, dass Enkelkinder nicht gern zu ihren Großeltern gehen. Und das ist manchmal der Fall, dass die Großeltern eben dauernd fragen, was hast du denn in der Schule für eine Note geschrieben und so. Welchen hast du für ein Wettkampfzeugnis gekriegt und so. Also, dass sie immer auf Leistung aus sind, das möchten die Enkelkinder nicht. Das passt ihnen nicht. Es soll lustig und fröhlich und harmlos zugehen. Ja, dann haben wir gute Beziehungen. Wie gesagt, wir sind auch nicht verantwortlich für die Erziehung. Wir sind aber sehr wichtig, ihnen etwas vorzuleben. Solche Geschichten kennen Sie auch. Russische Soldaten sind vielfach zum Glauben gekommen durch ihre Großmütter, durch die Babuschka. Dann wurde ja seit 1918, seit der Revolution, der Glaube systematisch ausgerottet. Und froh waren die, die noch eine Großmutter hatten. Und die in Erinnerung behalten, diese Kinder, und wenn sie als junge Männer heranwachsen, was der Großmutter das Bibellesen und das alles bedeutet hat. Und wenn wir so etwas den Kindern auch einfach vorleben, dann erfüllen wir eine ganz wichtige Aufgabe. Damit bin ich am Schluss angekommen. Ich wünsche allen Großeltern wirklich ganz viel Freude und Segen mit den Enkelkindern. Ich wünsche den Eltern Geduld mit den Großeltern. Und dass die Eltern auch sagen, Mutter, ich hatte dich nicht gebracht. Vater, mit dir möchte ich über das Thema nicht reden. Dass sie auch Grenzen setzen, dass die Großeltern das merken. Ungefragt haben sie einfach nichts beizutragen. mache ich den jungen Eltern Mut. Und Gottes Segen für die Kindererziehung. Ihnen allen. Danke.
So, okay.